ARD.
Und es war ein bewusster Stopp auch, dass ich gesagt habe, ich will aus dem Management raus. Und wenn ich jetzt schon wieder in so eine Richtung renne, kann ich bis drei zählen, bis ich wieder in irgendeiner Situation lande, wo ich mit meinen Kapazitäten so am Rande bin, dass ich schon wieder nicht so für meine Familie da bin, wie ich das sein möchte. Ich möchte diesen Job jetzt einfach auf einem guten Niveau machen, aber der bestimmt jetzt nicht mehr alles.
Der Job bestimmt nicht mehr alles, sagt Anna hier. Anna hat Karriere gemacht in der Wissenschaft, also all in, während ihr Partner beruflich zurückgesteckt hat. Und das will sie jetzt ändern.
Die Alltagsfeministinnen. Der Podcast für mehr Gleichberechtigung. Von RBB Kultur.
Das wird spannend heute bei uns. Eure Alltagsfeministinnen sind hier, ich bin Sonja Koppitz. Aber was wäre ich ohne meine bessere Podcast-Hälfte, Johanna Fröhlich-Zapata, eure Coachin in Sachen Alltagsfeminismus.
Hallo, meine liebe Sonja. Und hallo, liebe Alltagsfeministinnen, wir sind's wieder. Wir betten hier alle zwei Wochen einen Fall aus meiner Coaching-Praxis gesellschaftlich ein.
Also heute geht's quasi um vertauschte Rollen zum typischen Familienmodell, habt ihr eben schon so ein bisschen gehört, weil oft ist es ja so, dass Frauen beruflich zurückstecken, in Elternzeit gehen oder in Teilzeit, damit die Orga irgendwie hinhaut, also Kita-Abholzeiten, Fußballtraining und was danach kommt, das haben wir ja schon sehr, sehr oft besprochen.
Genau, und dadurch entsteht eine Aufgabenverteilung und vor allem Gehaltsunterschied in diesem klassischen Fall und das dann zurückzudrehen nach dem Motto, erst hast du Karriere gemacht und ich habe die Kinder gehütet, lass uns das alles umdrehen, das ist gar nicht so leicht.
Manche Männer wollen es vielleicht auch gar nicht umkehren oder zurückdrehen, weil das ist ja eine Art Privilegienverlust. Dann doch lieber Büroflucht. Andere können es nicht, es scheitert da am Geld, weil die Familie vom Wiedereinstiegsgehalt der Frau nicht den Lebensstandard halten kann. Was ist bei Anna, die wir heute im Coaching hören, anders?
Sie hat gemerkt, sie hat Karriere gemacht und möchte was anderes. Sie möchte das umkehren. Sie hat bemerkt, wie die Partnerschaft darunter leidet, wie sie es gemacht haben, also diesen umgekehrten Fall, und dass sie selbst den Druck so stark verspürt hat des Alleinverdienerin-Daseins und dass es da, er ist dran, jetzt Zeit ist, was zu verändern.
Und das sei schon mal warnend vorweg gesagt, es geht in dieser Folge auch um Alkoholabhängigkeit. Frauen, vor allen Dingen junge und hochgebildete Frauen, zählen laut neuen Studien zur Risikogruppe. Bei den 18- bis 24-Jährigen haben mehr Frauen einen riskanten Alkoholkonsum als Männer. Aber von vorne, was müssen wir über Anna wissen?
Anna ist Anfang 40, hat zwei Kinder, 6 und 9 mit ihrem Partner. Und Anna hat Karriere gemacht. Sie ist Professorin an einer Hochschule. Das ist das Ergebnis ihrer All-In-Strategie. Also sie hat beruflich immer alles gegeben.
Also mehr geht eigentlich nicht. Sie hat alles erreicht, fette Karriere, aber das hatte auch einen großen Preis.
Ich habe Psychologie studiert und bin dann nach dem Studium zur Promotion in eine andere Stadt gegangen, weil sich das dann so ergeben hatte, dass ich mich dann da auch wohler gefühlt hätte mit der Betreuerin. Ich hätte auch in der gleichen Stadt bleiben können, hatte dort auch ein Stipendium und mein Partner war auch dort. Und dann sind wir halt in die Fernbeziehung gegangen und oder mein damaliger Partner, ne? Und dann ist er zum Postdoc nach England gegangen und dann war das auch wieder, haben wir gesagt, naja klar, das machst du dann und ja, und wir kommen dann schon mal irgendwie wieder zusammen. Und dann hat sich es aber halt nicht ergeben und ich bin dann nach der Promotion eben in den ersten Postdoc und dann auf eine Vertretungsprofessur. Und im Prinzip ist unter anderem an diesen Karriereentscheidungen, die mein damaliger Partner und ich auch getroffen haben, neben anderen Punkten auch die Beziehung gescheitert. So, ne? Und dann, wunderbar, habe ich jetzt meinen jetzigen Mann kennengelernt. Wir waren, ja, das ist auch ganz toll, ein ganz toller Typ. Ja, und genau, und dann war es eben auch so, dass ich dann aber auf einer Vertretungsprofessur war. Und dann auch so das Gefühl hatte, okay, jetzt habe ich so viel immer auch gewartet, bis quasi beruflich alles passt, bis ich jetzt quasi auch privat oder in meinem persönlichen Familienwunsch weitergehe. Das mache ich jetzt nicht mehr, wir machen das jetzt einfach. Und dann haben wir halt 2014 unser erstes Kind bekommen und ich bin nach dem Mutterschutz eigentlich gleich wieder eingestiegen. Das war einfach auch nicht anders möglich. Man hat halt, wenn man in sich in so einer wissenschaftlichen, also in einer wissenschaftlichen Karriere, das ist halt ein Up-or-Out-System. Und wenn du richtig lange in einer bestimmten Phase draußen bist.
Up-or-Out.
Ja, es gibt nicht, ne? Du kannst nicht unendlich lang Postdoc sein. Das sind 6 Jahre. Und wenn du es dann nicht schaffst, dann wird es sehr schwierig. Ne? Dann brauchst du eigentlich eine Vollzeit- oder eine unbefristete Stelle in der Wissenschaft. Und das ist im besten Fall halt die Professur. Und ich war halt auf dem Weg dahin. Und genau, und das war dann halt klar, dass das eben jetzt gleichzeitig passieren muss.
Karriere in der Wissenschaft. Es gibt nichts, von dem ich weniger Ahnung hätte. Ich muss mir die Reihenfolge, die Anna hier umreißt, nochmal kurz selbst erklären. Also man schreibt seine Doktorarbeit. Nach der Promotion muss man dann oft so durch so eine unsichere Postdoc-Phase, zumindest wenn man eine akademische Laufbahn anstrebt. Also zum Beispiel eine der wenigen Professuren. Du bist ja studierte Medizinanthropologin, Johanna. Was bedeutet das alles?
Das bedeutet Zeit und Leistungsdruck, weil man nur 6 Jahre lang Postdoc sein kann. Dann braucht man eine Promotionsstelle und hat danach wiederum 6 Jahre Zeit, um eine dieser wenigen Professuren zu ergattern. Und wenn das nicht klappt, ist nach 12 Jahren Schluss mit dem Traum von der Forschungskarriere und man muss sich komplett neu orientieren. So sieht es das, Achtung Wortmonster, Wissenschaftszeitvertragsgesetz vor.
Ja.
Dieses Up or out, das bedeutet also aufsteigen oder raus. Mhm. Ne, diese Phase fällt aber mit dem Alter zusammen, wo viele eine Familie gründen, das heißt 30, 40 Jahre alt sind. Und dann stehst du in diesen beiden Bereichen unter ganz hohem Druck.
Okay, dieses Wissenschaftszeitvertragsgesetz war ja gut gemeint, aber das Gegenteil von gut gemeint ist eben nicht
ja,
gut.
Ja, die
ne?
Idee war, dass dieses System nicht vollgestopft wird. Also,
dass da jemand
Leute,
ewig promoviert. Ne?
Genau.
Oder ewig, was kennt man aus dem Studium, ewig studiert. Deswegen gab es ja auch irgendwann mal Bachelor. Ne? Also es soll schnell vorangehen im Wissenschaftsbetrieb. Okay, alles
fördert Innovation,
habe ich kapiert. Ne? Geht mit Familie aber überhaupt anscheinend gar nicht. Und deswegen gibt es ja jetzt auch eine Reform für das Wissenschaftszeitvertragsgesetz, also einen neuen Gesetzesentwurf für eine Reform. Da soll dann Schluss mit Hire and Fire sein. Weil bisher, so wie sich das anhört, ist es ja ziemlicher Quark und überhaupt nicht mit der Familie vereinbar.
Da haben wir schon eine ganze Folge drüber gemacht, Sonja. Nämlich Forschungsfeld Feminismus, Vereinbarkeit in der Wissenschaft. Und ich habe auch auf meinem Blog, Alltagsfeminismus-Blog, eine lesenswerte Rubrik mit dem Titel Kolumne einer Klientin, in der eine Wissenschaftlerin und Klientin von mir Einblick gibt über diese Herausforderung als Mutter in der Wissenschaft. Das ist ein Bereich für sich.
Das ist ein Bereich für sich und ja auch nicht erst seit heute. 2021 haben junge WissenschaftlerInnen ja unter dem Hashtag Ich bin Hanna gegen diese prekären Arbeitsbedingungen an Hochschulen protestiert. Also namensgebend war ja damals ein Erklärvideo des Bildungsministeriums, in dem erklärt wird, dass es nötig sei, eben diesen sogenannten Nachwuchs zu verheizen, um den akademischen Betrieb nicht zu verstopfen, wie du es vorhin ja auch schon genannt hattest. Verlinken wir euch in den Shownotes dieses Video.
Deswegen war Anna 6 Wochen nach der Geburt wieder am Schreibtisch. Anna sagt sinngemäß, so läuft's halt in der Wissenschaft.
Aber muss es denn so laufen in der Wissenschaft und dem Thema Vereinbarkeit? Weil das Wissenschaftszeitvertragsgesetz hat ja auch eine familienpolitische Komponente eigentlich. Also pro Kind gibt es 2 Jahre auf diese 12 Jahre Zeit, die man hat, drauf. Also Elternzeit und Pflegezeiten führen da quasi
aber
zu einer Verlängerung.
Typischerweise muss man für jede Karrierestation umziehen, zum Teil ins Ausland, nicht sehr familienfreundlich.
Okay, was müsste sich ändern? Was muss man tun?
Längerfristige Personalplanung, Stellenvakanzen vorausschauen eben, Rekrutierungsoffensiven, die sich direkt auf Frauen konzentrieren. Und also die Gruppe Gendergerechte Wissenschaft der Wissenschaftsakademie Leopoldina hat Maßnahmen vorgeschlagen, die wir euch in die Shownotes verlinken.
So lange kann Anna aber nicht warten. Kommen wir mal zurück zu ihrer Situation. Sie ist Alltagsfeministin und kennt ja die Hürden, die sich für Frauen im Wissenschaftsbetrieb ergeben. Und sie wollte auch Karriere machen, um andere Frauen nachzuziehen. Also sie ist Karrieristin, aber auch Idealistin. Und nach der Geburt des ersten Kindes ist ihr und ihrem Partner klar, wir können nicht beide gleichzeitig Vollgas im Job geben.
Was schwierig dabei war, war halt klar, wenn ich jetzt Gas gebe und Karriere mache, war es halt klar, dass, oder was heißt, es war nicht klar, aber das war im Prinzip das, was für mich zumindest klar war, ist, dass er halt jetzt Stabilität bieten muss. Also das heißt, er hat dann seine Karriere, die halt auch gerade am entwickeln war, die halt in der Privatwirtschaft ist, hatte er quasi auf Halde gelegt. Ne? Er hat dann jetzt erstmal gesagt, okay, es war halt klar, okay, du kannst jetzt nicht gleichzeitig den Arbeitgeber wechseln und dann quasi in die Vollen gehen und unendlich viel arbeiten, weil ich brauche, dass du die Stabilität für uns gibst, den Rahmen, sodass ich da jetzt gehen kann. Ne? Und dann habe ich eben auch einen Ruf an der FH im Umkreis von, wo wir eben wohnen, bekommen. Und es war dann auch gut, dann bin ich auch gleich wieder schwanger geworden, als es dann feststand und wir haben angefangen zu bauen. So, und als ich dann eigentlich zu meinem Chef, also zum Rektor gehen wollte, um zu sagen, ich bin schwanger, hat er gesagt, schade, ich wollte sie eigentlich was anderes fragen, nämlich ob sie als Prorektorin in die Hochschulleitung kommen wollen. Und dann habe ich gesagt, wieso fragen sie mich das denn jetzt? Nicht jetzt. Ich habe auch mit meinem Mann gesprochen, weil es war halt klar, eigentlich wollten wir uns dann die Elternzeit teilen. Mhm. Es war aber klar, wenn ich halt in die Hochschulleitung gehe, dann muss er quasi zu Hause bleiben, weil dann muss ich auch wieder nach dem Mutterschutz zurückkommen. Und dann habe ich am Anfang mein zweites Kind mit in die Hochschule genommen, ein bisschen, an ein, zwei Tagen. Und ansonsten war der eben beim Papa. Der hat dann quasi ab Woche 8, bis er dann in die Kita gekommen ist, sich halt um unseren Sohn gekümmert. Und gleichzeitig hatten wir den Hausbau. Und dann kamen noch so ein paar, sag ich mal, externe Stressfaktoren dazu, die es eben stressiger gemacht haben, aber irgendwie war es immer so, naja, es muss halt gehen und wir beißen uns jetzt durch und ich habe mich ja dafür entschieden und es hat aber, sag ich mal, schon dazu geführt, dass einfach auch für uns beide der Rollenwechsel, also beim ersten Mal war das kein Thema, aber beim zweiten Mal war es dann schwierig, wo wir es so komplett gedreht haben. Also da habe ich dann auch sowas gehört wie, das könnte ich nicht oder so von anderen Frauen. Ich kenne auch persönlich sonst niemanden, der das so gemacht hat. Also so radikal.
Ich habe eine kurze Verständnisfrage. Also beim ersten Kind ist Annas Partner ein Jahr zu Hause geblieben. Beim zweiten Kind sollte es eigentlich geteilt werden. Aber dann hat sich für Anna eben diese Karrierechance mit der Hochschulleitung ergeben und der Partner hat nochmal ein Jahr ausgesetzt im Job. Was ist das Problem?
Anna macht auch Kompromisse, also das dürfen wir nicht unterschlagen für die Vereinbarkeit. Zum Beispiel geht sie bewusst an eine Fachhochschule, wo der universitäre Leistungsdruck weniger groß ist.
Da sind wir ja bei meinem Anfangsgedanken, wo ich gesagt habe, verkehrte Welt heute eigentlich in der Folge, ne? Vertauschte Rollen. Weil wenn Anna ein Mann wäre, dann wäre der Ablauf, Mann macht Karriere, Frau steckt zurück, Mann macht noch mehr Karriere, Frau steckt noch mehr zurück, ja leider ganz normal.
Ja, dazu schreibt uns auch eine Hörerin, Tanja, wie anstrengend es ist, bitte, wenn die Familie gegen den Strom schwimmt. Sie schreibt, hallo liebes Alltagsfeministinnen-Team, ich und mein Mann teilen uns die Care-Arbeit unserer kleinen Tochter. Hierfür wird er im Job benachteiligt und auf dem Spielplatz ausgegrenzt, schreibt sie.
Das ist wirklich, wie man es macht oder wie Frau es macht, macht man es falsch. Irgendwie hat man den Eindruck, Anna und ihr Partner haben ja diese Entscheidung, dass sie zuerst Karriere macht, gemeinsam getroffen. Mhm. Aber Frauen können ja auch ungeplant zur Hauptverdienerin in der Familie werden, zum Beispiel, wenn der Partner den Job verliert.
Da oder erkrankt.
Ja, kann ja viel passieren. Da gibt es eine amerikanische Studie, die heißt Manning Up and Womaning Down. Und die hat 2018 untersucht, was passiert, wenn in einer Partnerschaft die Frau mehr verdient als der Mann. Und das Ergebnis, wenn sie nach ihrem Gehalt befragt werden, schummeln sich Männer nach oben und Frauen reden ihren Verdienst klein. Hm. Und die Forscher und Forscherinnen vermuten dahinter, dass beide versuchen, irgendwie das Ansehen, sage ich mal, des Mannes hochzuhalten. Wie ist es eigentlich bei dir und deinem Partner? Also spielt das eine Rolle, wer was verdient?
Wie verdienen du etwa gleich? Bei uns spielt eher eine Rolle, dass ich selbstständig und mein Partner fest angestellt arbeitet. Aber ja, was ich wirklich sehr spannend finde, diese Frauen, die dann wirklich mehr Geld verdienen und diese Hauptverantwortung auf der Erwerbsarbeitsseite haben, übernehmen trotzdem mehr Care-Arbeit als Männer, haben wir jetzt in der Folge von Alexander Zückenhoff schon gehört. Vermutlich aus dem schlechten Gewissen heraus, sich für die Karriere entschieden zu haben und um nicht als Rabenmutter abgestempelt zu werden.
Es gibt ja noch eine Studie von 2019, die den Zusammenhang zwischen relativem Ehegatteneinkommen und der psychischen Belastung des Mannes untersucht hat. Und da kam raus, Männer sind dann am zufriedensten, wenn Frauen 40% zum Haushaltseinkommen beitragen, also substanziell viel quasi, aber dann doch noch ein bisschen weniger als der Mann.
Ein bisschen weniger.
Ja.
Zumindest in der BRD war das auch lange politische Norm. Bis 1977 durfte eine Frau nur erwerbstätig sein, Achtung, wenn ihr Mann das erlaubte und sie ihre ehelichen Pflichten nicht vernachlässigt dadurch. Mama mia.
Haben wir auch schon oft gehabt in unserem Podcast, ne, dieses Gesetz. Zurück zu Anna. Die Rollenverteilung eher zu Hause, sie Karriere, belastet die Beziehung und auch insgesamt ist viel los mit Hausbau und so weiter und so fort.
Dann war es einfach so, dass dann mein Mann auch wieder in Teilzeit gearbeitet hat, aber das, sage ich mal, insgesamt die Belastung bei uns einfach extrem hoch war. Mhm. Also das habe ich zumindest so empfunden. Ich habe mich dann teilweise auch einfach echt überlastet gefühlt. Es gab dann teilweise, sind dann auch Konflikte entstanden aus Unzufriedenheiten. Hm. Und bei mir hat es auch dazu geführt, dass ich manchmal, früher war das vielleicht so, dass ich dann gesagt habe, okay, ich möchte mich jetzt entspannen und dann trinke ich mal ein Glas Wein. Und aus dem Glas Wein sind dann halt mehrere geworden. Hm. Und das dann halt auch regelmäßig und auch alleine. Und dann noch in der Kombination, gerade als dann auch noch Corona kam und wir dann Homeschooling hatten, ein Kindergartenkind, eine Erstklässlerin im Homeschooling, ich voll berufstätig in der Leitungsfunktion, eher Leiter vom Krisenstab, keine Ahnung, also das war einfach, und dann natürlich noch die Meinung, ja, wir schaffen das ja alles, wir können das ja alles, deswegen geben wir unsere Kinder nicht in die Notbetreuung, also das war einfach, also halt viel zu viel. So, ne? Also das, weil ich habe jedes Mal mir alle Karriereoptionen einfach gesagt, wie geht's für mich und was ist der Deal, dass der andere auch was dabei rausbekommt quasi, ne? Mhm. Nur bin ich halt dann teilweise einfach über meine Grenzen gegangen und auch über die Grenzen von anderen in meiner Familie. Also ich habe da auch einfach dann, sag ich mal, meinen Mann oder meine Familie auch in einer Art und Weise dann mit eingespannt, wo das dann wahrscheinlich auch über deren Grenzen ging. Ne? Die haben dann schon Ja gesagt oder nicht Nein gesagt zumindest, aber es war halt einfach zu viel Belastung dann auch. Und dann war es eben auch so, dass wir an einem Punkt waren, wo wir gesagt haben, okay, so jetzt halt nicht. Und außerdem war es eigentlich so, dass wir gesagt haben, als ich dann auf die Professur war, dass jetzt eigentlich mein Mann auch mal wieder darf. Ne? Das ist ja nur fair. Der hat ja quasi Pause gemacht, was er mit seiner Selbstverwirklichung im Beruf, ja. Und dann hat sich eben auch die Chance geboten, jetzt vor 2 Jahren, dass er wieder Vollzeit eingestiegen ist. Und genau, das war für mich auch der Punkt zu sagen, okay, jetzt müssen wir auch schauen, dass wir einfach andere Belastungsfaktoren halt reduzieren. Und das war für mich auch der Punkt zu sagen, okay, so wie ich mit dem Alkohol umgegangen bin und den dafür benutzt habe, um abends abzuschalten und auch Konflikte wegzudrängen und einfach so von diesem, ich gebe den ganzen Tag voll Stoff in allen möglichen Bereichen und jetzt brauche ich Pause. Um davon wegzukommen, habe ich dann eben gesagt, okay, das geht nicht und habe dann aufgehört, Alkohol zu trinken und habe mir da auch eine Unterstützung durch ein Online-Programm geholt.
Das klingt für mich auch schon beim Zuhören so anstrengend. Also, dass Anna noch steht, ist ja echt ein Wunder. Weil einmal Corona, ne? Corona als Krisenzeit ist ja für viele Familien, vor allem für Mütter, noch heute zu spüren als Corona-Burnout. Also 3 Jahre permanente Krisenbewältigung und Homeschooling. Das zeigt sich unter anderem darin, dass die Anträge für Kuren beim Müttergenesungswerk hochgeschossen sind. Aber zu dem, was Anna zu ihrem Umgang mit Alkohol sagt, das ist schon sehr, sehr mutig, oder?
Ja, weil es immer noch ein gesellschaftliches Tabu ist, dieses weibliche Trinken. Und es ist ein sehr feministisches Thema. 11% der erwachsenen Frauen haben einen riskanten Alkoholkonsum, Tendenz steigend. Und Alkohol, das wusste ich lange nicht, ist für Frauen viel gefährlicher als für Männer, weil dieser Alkoholabbau bei ihnen länger dauert als bei den Männern und entsprechend ist der Schaden größer, den dieser Alkohol im Körper anrichtet.
Das ist ja auch nochmal ein totales Thema für sich. Also ich trinke sehr, sehr selten Alkohol und muss mich deswegen auch immer erklären, witzigerweise. Also auf Partys sind Menschen dann meist erst zufrieden, wenn ich lüge und sage, ich sei trockene Alkoholikerin.
Wie krass.
Oder ich bin schwanger. Dann sind die zufrieden mit der Antwort. So normal ist eigentlich Alkoholkonsum in unserer Gesellschaft. Also jemand, der abends einen Wein zur Entspannung trinkt, der muss sich nicht erklären. Es sei denn, es wird irgendwann zu viel, beziehungsweise wird der Zusammenhang von Überbelastung und Alkoholismus auf Social Media teilweise ja sogar bagatellisiert. Also unter dem Hashtag Mom Needs Wine. Oh, da gibt es ja so viele Gags, wo man erstmal drüber lacht und dann denkt so, das gibt's doch nicht. Also es sind vermeintlich lustige Videos da zu finden, wie Mutti sich abends alleine eine Flasche Rotwein reinzieht. Es gibt T-Shirts, auf denen steht Coffee, Soccer Mom, Wine, Repeat. Oder Babystrampler mit der Aufschrift Mommy drinks because I cry.
Und das tut doch weh, oder?
Ja, also Alkohol als Ausweg, die Elternzeit zu überleben irgendwie.
Anna hat Hilfe gefunden, jetzt brauchen wir eine Rettung. Ich brauche eine. Und zwar bei einem Online-Programm. Das hat sie uns, auch das können wir in die Shownotes geben, dann geteilt. Zum Beispiel gibt es dieses Programm, was sie gemacht hat von der Journalistin Nathalie Stüben. Die war selbst alkoholabhängig und hat einen Online-Kurs entwickelt, wie auch über dieses Klischee hinaus, wie das eigentlich funktionieren kann.
Da kann man auch so einen Selbstcheck machen.
Genau.
Ne?
Was ist riskanter Alkoholkonsum? Ja? Wenn ich jetzt mal hier Definition der Weltgesundheitsorganisation anführen kann, bei Frauen täglich mehr als 12 Gramm Alkohol, das ist ein Glas Sekt.
Mhm. Aber also, eben, wenn du es jeden Tag trinkst, ne? Und es deinem Körper jeden Tag zuführst.
Bei Männern sind es 24 Gramm.
Ja. zurück ins Coaching und in einen ganz neuen Lebensabschnitt für Anna.
Genau, und da bin ich jetzt gerade eigentlich so in dieser Phase, dass ich quasi jetzt mich in einer Konstellation befinde, zum ersten Mal in meinem Leben, wo ich einfach nicht mehr höher, schneller weitermachen muss, so um quasi überhaupt in eine Sicherheit zu kommen oder so, sondern wo ich einfach halt, ich möchte meinen Job sehr gut machen, aber ich würde halt sagen, in so einer neuen Art von Balance oder dass es sich einfach auch gut anfühlt. Und ich glaube halt, dass ich eigentlich innerlich noch immer diesen alten Glaubenssatz von All-In in mir drin habe, ja. Ich bin auch so ein Typ, ich sehe irgendein neues Forschungsprojekt und das ist eben auch konkret die Situation oder die Frage, mit der ich komme.
Erzähl.
Natürlich kriege ich Anfragen, willst du bei dem Projekt mitmachen, könntest du das nicht noch übernehmen?
Hm.
Ich kriege Anfragen zu interessanten Abschlussarbeiten, die aber zu einem komplett anderen Themengebiet sind. Bin dann enthusiastisch und vergesse drüber nachzudenken, dass man das Ganze ja auch umsetzen muss und dass es auch Kosten mit sich bringt. Und mach so den typischen Planungsfehler, sag dann zu viel zu und ich hätte eigentlich, fände ich es toll, wenn ich irgendwie intuitiven Zugang dazu hätte, was mir jetzt guttun würde, aber intuitiv schreit bei mir alles immer, mach's, weil es ist voll cool. Ja, und es ist aber nicht, es ist dann nicht voll cool, weil es ist nämlich eigentlich eine Überlastung. Wenn ich mal ganz realistisch bin, dann bin ich auf die nächsten 3 Jahre eigentlich schon ausgebucht, weil ich weiß, ich habe, ne, meine Kinder, die brauchen einfach auch Unterstützung. Wenn mein Mann jetzt seine Karriere macht und der macht jetzt echt ganz gute Schritte, dann wird der einfach auch fairerweise es brauchen, dass ich ihm da den Rücken frei halte. Das heißt, dass ich die Kapazitäten habe, um dann im Fall der Fälle eben halt auszuputzen, so wie er das halt auch jahrelang gemacht hat.
Sag mal, ich bin in den nächsten 3 Jahren ausgebucht.
Ich bin in den nächsten 3 Jahren ausgebucht.
Wie sie lacht.
Da lacht sie, ne? Was krass. Ich kann es voll nachvollziehen, was sie hier erzählt. Ne? Wenn so Angebote reinkommen, Sachen, die dich voranbringen, die dir Spaß machen, da Nein zu sagen. Das erinnert mich auch an die Folge mit Lila, die ja als Selbstständige auch üben musste, Nein zu sagen. Also ihrer Familie, aber vor allem auch sich selbst zuliebe. Anna arbeitet ja trotzdem oder gerade aus Gründen weiter als Professorin mit Vollzeitstelle. Das ist immer noch ein ganz schönes Pensum. Geht eigentlich nur wegen Homeoffice und weil die Großeltern regelmäßig die Kinder betreuen. Und der Verzicht bei Anna bezieht sich ja eher so auf die Kür neben der Lehre, habe ich jetzt so rausgehört. Vorträge, Forschungsgelder an Land ziehen, auf noch eine bessere Professur hinarbeiten oder was auch immer. Worum geht's Anna im Coaching?
Ja, ihr geht's weniger um Gesprächsstrategien jetzt zum Beispiel fürs Nein sagen.
Mhm.
Sie will wirklich dahinter stehen, also auch körperlich und emotional, nicht nur vom Kopf her, der natürlich rational weiß, sie sagt's und lacht. Ich bin in den nächsten 3 Jahren eigentlich ausgebucht.
Ja.
Sie hat da so einen inneren Widerstreit zwischen der Idealistin, also der Karrieristin, die Karriere machen will, und der Rationalistin, also Anna, die eigentlich weiß, dass das gar nicht klappt, dass sie ausgebucht ist. Ne? Anna will, dass eine Entscheidung sich nicht wie ein Verzicht anfühlt, sondern wie eine selbstgewählte, ja, eine neue Form in der Welt zu sein.
Was macht es Anna denn so schwer, wirklich ihren Fokus stärker auf Familie zu legen?
Sie hat 20 Jahre lang nach der Devise All In, also ich gebe alles, funktioniert. Das heißt, sie muss eigentlich komplett umlernen. Und sie hatte auch feministische Vorbilder, die ihr suggeriert haben, so wird's gemacht als Girlboss.
Meine All-In-Strategie ist sicherlich nochmal befeuert worden, auch durch diese Publikationen aus dem Bereich Sheryl Sandberg mit ihrem Buch Lean In. Das war sicherlich auch so eine ganze Generation von Frauen, die zumindest auch gesagt haben, als Feministin ist es in Bezug auf den Beruf wichtig, dass man alles reinlegt, möglichst Karriere macht, alle Chancen nutzt, unter Umständen auch eben härter ist oder, ne?
krasser als die Jungs ist.
Ja. Und da dann eben so durchsetzt. Und das war sicherlich auch was, was bei mir sicherlich genau auch zu der Zeit rausgekommen, glaube ich, oder kurz vorher, bevor ich dann meine Tochter hatte, dass dann eben auch klar war, okay, da lass dich nicht stoppen. So. Und stopp dich selber vor allem auch nicht. Und das hat total positive Seiten, weil man dadurch eben auch Möglichkeiten aufmacht. Aber es hat eben auch die negativen Seiten, dass man, wenn man über seine Grenzen geht oder auch über die von anderen, zumindest bei mir war das so, dass man das dann gar nicht so spürt oder nicht als so wichtig wahrnimmt.
Es wird mich einige Jahre kosten, sagst du.
Ja. Ja, weil das ist ein sehr gut gelernter Satz, dass man im Prinzip alle ist ein Satz, den ich sehr gut gelernt habe, dass ich alle Chancen, die ich haben sollte und ergreifen sollte und dass ich alle, sag ich mal, Talente oder Potenziale, die ich in mir habe, ausleben sollte.
Aber ich meine, so funktioniert ja unsere Gesellschaft auch, ne? Ellbogen raus, Karriere machen, was anderes zählt nicht. Also Care-Arbeit ist jetzt nicht die Währung. Stichwort Lean In, also grob übersetzt, häng dich rein. So hieß ja der Bestseller von Sheryl Sandberg, den Anna hier auch anspricht. Sheryl Sandberg, damals CEO von Facebook und Mutter von zwei Kindern. Wie siehst du diese jede kann alles schaffen, Frau muss nur wollen, Feminismusbewegung?
Sehr kritisch. Also ich sehe Alltagsfeminismus regelrecht als Alternative dazu. Nicht umsonst mein Motto, dieser Mythos von Meritokratie, also Leistungsprinzip, der sich in Wahrheit an privilegierte, weiß als politische Kategorie, Frauen richtet, die zum Beispiel die Möglichkeit haben, Haushalt und Kinder outzusourcen, meist an eine andere Frau, vollkommen absurd, weil wenn ich die Polin einstelle, stellt die Polin die Bulgarierin ein und nach hinten raus wird es in dieser Stichwort Care-Chain dann immer prekärer, somit unverantwortlich. Und die gefährliche Botschaft lautet eigentlich, Frauen sollen durch ihre individuelle biografische Anstrengung quasi im Alleingang die patriarchale Jobwelt aufbrechen. Also es ist nicht nur in ihrer Macht, sondern auch in ihrer Verantwortung. Das ist eine komplette Überforderung. Und ich glaube, das ist überhaupt nicht zielführend, weil sich da diese Verschränkung Kapitalismus mit diesem patriarchalen System gegenseitig verstärkt.
Ich verstehe das ja, man kann nicht alles schaffen, aber Frau will ja vielleicht alles schaffen. Und da frage ich mich, wie finden wir die Balance? Also wie macht man sich frei, checkt bei sich ein? Weil Anna sagt ja, dass das Umlernen bei ihr Jahre dauern wird. Gibt es da was von Ratioform? Also gibt's da irgendwas Schnelleres für die Hosentasche?
Es gibt, wenn du sagst, was Schnelleres, ist es hübsch, weil eigentlich ist unser Feminismus to go heute Entschleunigung.
Feminismus to go.
Stress ist die Alltagsfeminismusfalle. Das heißt, in Stresssituationen ist es gar nicht möglich, eine informierte Entscheidung zu treffen, auch eine emotional informierte. Das heißt, unser Feminismus to go heute, das Gegenteil von Stress üben, eine Meditation, eine Entspannungstechnik, wie ich sie wirklich auch mit Anna im Coaching durchgeführt habe.
Also es ist ein Behind-the-Scenes-Material, was du uns als MP3 zur Verfügung stellst.
Um Selbstsensibilisierung zu üben und eben aus dieser Selbstoptimierungsfalle herauszukommen.
Das heißt, ihr klickt in die Shownotes unter dieser Folge und da könnt ihr das MP3 runterladen auf euer mobiles Endgerät und immer wieder hören, mit deiner Stimme, Johanna, entspannen.
Genau, also da, wo diese Folge beschrieben ist, auf mehr anzeigen und dann ist es wie alle anderen in unserer Feminismus-to-go-Rubrik, wie alle anderen PDFs, ist es da als MP3 hinterlegt.
Super, das werde ich direkt mal ausprobieren, solltet ihr auch. Das hast du ja auch mit Anna im Coaching gemacht, diese Meditation. Und dann bin ich jetzt mal gespannt, wie es weitergeht, ihr Fazit.
Was nimmst du heute mit, Anna?
Ich nehme mir für mich mit, dass, oder ich hoffe, dass ich jetzt in der Konsequenz akzeptiere auf allen Ebenen, dass meine Realistin recht hat, wenn sie jetzt erstmal eine harte Grenze zieht. Weil das, glaube ich, für mich jetzt gerade einfach das Richtige ist, um eine faire Chance zu haben, sag ich mal, die neue Balance erstmal zu lernen. Aber es heißt einfach, dass jetzt ich mir auch diese Diskussionen mit mir selbst ersparen kann, ob doch noch was geht oder auch nicht geht, wenn man nur irgendwas anders optimaler ausnutzen würde oder so.
Was wird das für Konsequenzen haben, dich in Ruhe zu lassen? Also wenn du sagst, ich erspare mir Diskussionen mit mir selbst, das hast du so schön gesagt. Ja. Was wird das für Konsequenzen haben,
dazu führen, dass ich einfach mehr Klarheit habe. Es führt auch dazu, dass ich zum Beispiel mein Versprechen gegenüber meinem Mann einhalten kann, was sonst unter Umständen schon schwierig wäre, weil ich dann einfach sage, ich habe jetzt hier noch ein Projekt und da brauche ich jetzt aber trotzdem das Wochenende und so. Und eigentlich ist der Deal ja, wenn jemand am Wochenende arbeiten muss, dann er, aber nicht ich. Das ist mich entlastet, glaube ich. Und das ist potenziell zu einer Verbesserung in der Qualität meiner Beziehungen eigentlich führen kann. Und beruflich ist es nicht nachteilig, weil ich leiste immer noch genug so, ne? Das wird nicht passieren, dass da jetzt irgendwie, also da muss ich mir jetzt keine Gedanken machen, dass ich da irgendwie meiner Pflicht nicht nachkomme oder so. Das ist nicht der Fall. Es gibt in den nächsten 3 Jahren jetzt nicht so viel monumental Wichtiges, was jetzt zusätzlich ist, was ich machen müsste.
Sehr schön, das ist ein schöner Satz. Ich bin die nächsten 3 Jahre ausgebucht. Sag den ruhig nochmal.
Ja, ich bin die nächsten 3 Jahre bin ich ausgebucht.
Glaube ich dir, wenn du das so sagst. Ja, sehr ja. Schön.
Ich bewundere ja die Realistin in Anna, ne? Und diesen gesunden Pragmatismus, also dass sie aus dieser Selbstverbesserungsspirale aussteigt. Andererseits habe ich da auch ambivalente Gefühle zu ihrer Situation. Also ich weiß, man kann nicht alles haben, aber warum eigentlich nicht?
Also was wir hier sehen, wir können zumindest nicht alles gleichzeitig haben. Sie hat ihr Karriere gemacht, entscheidet sich jetzt für die Balance, sagt sie. Ganz persönlich denke ich, dass es auch in einer feministischen Utopie kaum erstrebenswert sein kann, am Wochenende zu arbeiten. Da ging es im letzten Ton drum, wer darf am Wochenende arbeiten. Also dass der Raubbau an Psyche und Körper gar nicht sein darf, was wir da anstreben. Die Endlichkeit von Ressourcen, jetzt wird es pathetisch, Achtung, nicht anzuerkennen oder nicht anerkennen zu wollen, ist gerade dabei, uns den Planeten zu kosten. Mhm. Und wir sollten damit aufhören. Vielleicht sofort, vielleicht im eigenen Leben.
Das hast du schön gesagt. Das waren eure Alltagsfeministinnen fast für diese Woche. Wer ist nächstes Mal bei dir im Coaching?
Ella. Während Anna einen Gang rausnimmt, macht Ella genau das Gegenteil. Sie ist Ende 50 mit erwachsenem Sohn und will in ihrem Beruf als Richterin nochmal richtig Verantwortung übernehmen und die Weichen stellen. Nur blöd, dass in dem Bewerbungsprozess Frauen ausgebremst und Männer bevorzugt werden. Also so eine Folge, die sich ideal hier verschränkt.
Verrückt, wie das zusammenpasst. Mhm. Ne? Also genau das Gegenteil. Mehr dazu dann in 2 Wochen und zum Schluss wie immer noch ein Podcast-Tipp zum Zeitüberbrücken bis dahin. Diesmal ist es der Podcast Cut, das Silvester, das uns verfolgt vom WDR. Es geht um die Silvesternacht 2015 in Köln. Damals wurden ja im Menschengetümmel rund um den Hauptbahnhof mehr als 600 Frauen sexuell belästigt. Das hat die Debatten über Integration bis heute verändert und auch die feministische Szene gespalten. Diesen Podcast findet ihr in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
So wie uns. Wenn euch die Alltagsfeministinnen gefallen, abonniert uns gerne und empfehlt uns weiter. Und wir sagen bis in 2 Wochen und tschüss.
Tschüss.
Die Alltagsfeministinnen. Der Podcast für mehr Gleichberechtigung. Eine Produktion von RBB Kultur für die ARD. Mit Sonja Koppitz und Johanna Fröhlich-Zapata. Redaktion Franziska Walser und Romy Sigmüller. Sounddesign Patrick Zahn und Kevin Kastens. Aufnahme und Mischung Christine Schöniger. Alle Folgen gibt's kostenlos in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.